So, ich begrüße Sie zu unserem ersten Eröffnungstag von Team Madler. Und wir werden in den nächsten zwei Wochen, etwas mehr, werden wir, wir haben vor, den siebten Kapitel von Masechet Brachot zu lernen. Das schließt sich sehr gut an, was wir letztes Jahr gelernt haben, nämlich den sechsten Kapitel. Das Thema des sechsten Kapitels, also letztes Jahr, war Birkot HaNehenin, die Brachot, die man vor dem Essen macht. Das Thema im jetzigen Kapitel ist eigentlich Ketzat Mevarchin, was die Brachot immer nach dem Essen macht. Und damit ergänzen sie einander hervorragend. Na gut, wollen Sie jetzt anfangen? Ich würde sogar direkt vorschlagen, möchte jemand lesen?
Okay. Ich habe jetzt schon viel gelesen. Wer möchte lesen?
Gibt es einfach, ja?
חייבים לזמן אחר דמי הוא מעשה ראשון שנטלה תכונתו מעשר שני והקדש שנפלדו והשמש שהחלק זין והקופתי מזמין עליהם.
Also, Shlosha Shachluk Achat Chayvin Lezamen, wenn drei Menschen gemeinsam gegessen haben, dann gibt es die Pflicht, um Simun zu machen, also vor dem Birkat HaMazon in der Einführung zu sprechen, in dem Gott gelobt wird, vor Birkat HaMazon. Bald werden wir entdecken, dass die Shlosha, diese drei Männer sind, beziehungsweise werden wir entdecken, dass auch drei, die nicht drei Männer sind, sein können, aber dann sind es drei Frauen zum Beispiel, drei Kinder, aber keine gemischte Gruppen. Ja, auch nicht in diesem Fall altersgemischt Kinder mit Erwachsenen. Wäre interessant, sich da die Frage zu stellen, ob ja oder nicht. Für uns ist ganz wichtig, jetzt drei, die zusammen essen, haben die Pflicht, Simon zu machen. Und dann sagen wir, na, was haben die gegessen? Was ist Dmai? Wurde schon aufgeklärt, was Dmai ist?
Und nicht klar ist, ob davon ist.
Ja, wenn man Früchte und Gemüse in Israel wachsen, Getreide, das in Israel wächst, davon muss man gewisse Abgaben aussondern. Die Abgaben sind die folgenden fünf, von denen vier gelten. Eigentlich muss ich sagen, die folgenden sechs, von denen meistens vier gelten. Es gibt das Schmittajahr. Das Schmittajahr kommt jede sieben Jahre und so entsteht ein Zyklus von sieben Jahren. Sechs von den sieben Jahren gelten die Abgaben. Im Schmitterjahr gelten keine Abgaben. Der landwirtschaftliche Ertrag ist sogenannt Hefker, ist herrenlos. Jeder kann sich von jedem Feld bedienen. Man darf überall hineingehen. Man darf die Felder auch nicht zusperren. Der landwirtschaftliche Ertrag ist aber heilig und untersteht gewisse Regeln, die wir jetzt nicht besprechen werden. Das ist einfach nicht das Thema. Aber ich sage nur, es gibt ein Jahr, jedes Jahr gibt es ein Jahr ohne Abgaben. Sonst gilt immer, dass ein gewisser Bruchteil, der von der Tora nicht näher beschrieben wird. Das heißt, es gibt keine absolute Pflicht, wie viel das sein soll, welche Quantität, welcher Bruchteil, hat man etwas einem Kohen zu geben. Wir nennen das Terumah Gedolah. Midrabanan wurde das auf zwischen 1,6 und 2,5% festgelegt. Durchschnittlich 2%. Das heißt, damit wir ein wenig auf erlaubte Weise ein wenig ungenau sind, aber dafür klarer, wenn wir 102 Kilo Getreide haben, zum Beispiel, oder 102 Kilo Äpfel oder Bananen oder was sonst. 102 Kilo. Dann nehmen wir 2 Kilo und geben das einem Kohen. Nachdem das die Terumah Gedolah ausgesondert wurde, kann der Kohen die Terumah Gedolah essen, wenn er sie bekommt, aber dürfen wir, was übrig bleibt, noch immer nicht essen. Denn es heißt noch immer, es heißt Tevel. Tevel kommt bald nämlich noch vor. Es ist noch alles durcheinander gemischt. Es ist noch nicht, die Abgaben sind noch nicht ausgesondert. Man darf sie nicht essen. Nach Terumah Gedolah wird ein Zehntel ausgesondert, weil wir 102 Kilo hatten und davon haben wir 2 Kilo entfernt. Das ist ein Zehntel. Ja, 10 Kilo. 10 Kilo wird einem Levi gegeben. Das heißt, Maser Rishon, der erste Zehntel, die gehen an den Levi. Der Levi darf es nicht essen. Warum? Weil er muss auch eine Abgabe aussondern. Von seinem Zehntel wird er einen Zehntel aussondern. Das heißt Maaser min Hamaaser in der Tora. Und halachisch nennen wir das Terumat Maaser, die Hebe vom Zehntel. Warum? Weil sie, wie Truma Gdola, wie die erste Hebe, wie die große Hebe, ist sie auch eine Hebe. Was heißt Hebe? Es wird heilig, es wird einem Kohen gegeben und es darf nur unter Berücksichtigung der Regel der Heiligkeit für den Verzehr von Truma gegessen werden. Also der Kohen enthält schlussendlich von den 102 Kilos 3 Kilo. 2 Kilo vom Israel, vom Bauer, der ihm die Truma Gdola gibt und 1 Kilo vom Levi, der von seinen 10 Kilos 1 Kilo abgibt. Und dann bleiben wir mit von 102 Kilo mit 90 Kilo. Davon haben wir die Pflicht, einen zweiten Zehntel auszusondern. Bisher galt alles, was ich gesagt habe, für alle 6 Jahre vom Schmittazyklus, mit Ausnahme des Schabbatjahres selbst. Aber jetzt wird es spannend, denn es hängt vom Jahr ab. Also im ersten und zweiten und vierten und fünften Jahr vom Schmittazyklus nehmen wir diesen zweiten Zehntel, also von 90 Kilo einen Zehntel, wie viel ist das? 9. Ja, also bitte beachten, nicht 10 Kilo. Es ist immer die Frage, von was wir zählen. Und da, es gibt verschiedene vernünftige Auffassungen. Wir können immer die Mathe bezüglich des Gesamten tun, oder wir können die Mathe bezüglich was übrig bleibt tun. Und in der Tora ist es, wie wir unsere Weisen das ausgelegt haben, geben wir Schritt für Schritt. Das heißt, wir hatten 102 Kilo, davon haben wir die Truma Gdola abgegeben, es bleiben 100 Kilo, davon nehmen wir ein Zehntel. Es bleibt 90 Kilo, davon nehmen wir ein Zehntel und dann bleibt 81 Kilo. Was geschieht mit diesem zweiten Zehntel? Dieser zweite Zehntel heißt im ersten, zweiten, vierten und fünften Jahr des Schmittazyklus Maaser Sheni, der zweite Zehntel. Der wird heilig, den geben wir keinem eigentlich, sondern wir halten ihn. Wir gehen mit ihm nach Jerusalem und essen es dort, ja, zu Tempelzeit natürlich, unter Berücksichtigung der Regel der Heiligkeit, die erfordert, also der Reinheit, die erforderlich sind für den Verzehr von Maaser Sheni. Was ist denn der Bauer in Tveria lebt? Und von Tveria nach Jerusalem dauert wie lange, um zu reisen?
Einen Tag in alten Zeiten, 2 Tage.
Das sind 200 Kilometer oder mehr.
Ja,
das ist eine Woche fast. Und insbesondere, wenn man noch mit einem Kar geht, der von einem Esel gezogen wird, der ziemlich langsam geht, weil er sehr viel schleppt, das dauert. Und der Bauer geht nicht unmittelbar hin. Er hat gerade jetzt Trauben geerntet. Trauben kann man auch davon Wein machen. Er hat Äpfel geerntet, Kartoffeln. Die ist zu Tempelzeit noch nicht da. Stimmt. Aber nur mal, mein Tveria ist schon nicht weit.
Stimmt.
Oder er ist in Beersheba und hat Datteln. Bei einem Teich, weil sonst geht es nicht. Der Bauer hat ziemlich weit zu reisen. Wenn es jetzt Datteln sind, dann kann er sie trocknen lassen in der Sonne und dann kann er mit ihnen reisen. Wenn es aber Äpfel sind, geht das weniger gut. Man kann natürlich auch Äpfel austrocknen, aber also im Ofen oder. In allgemeinem kann es durchaus vorkommen, man kann sich gut vorstellen, dass es gewisse Nahrungsmittel gibt, die man lieber nicht halten wird. Sie werden schlecht werden. Und vielleicht ist ein Bauer, der sehr gut weiß, wie seine Bäume zu pflegen, aber keine Ahnung hat, wie Früchte zu präservieren. Und er möchte sie jetzt auf dem Markt verkaufen. Was ist dann der Lacha? Es gibt eine Erlaubnis von der Tora, dass man das Geld, die Früchte auslösen soll auf Geld. Dafür fügt man einen sogenannten Fünftel hinzu. Ich sage sogenannt, weil wiederum die Frage ist, ein Fünftel von was? Ein Fünftel von der Endsumme. Das heißt eigentlich 25% Aufschlag. 25% sind ein Viertel von 100%, aber ein Fünftel von 125%.
Also das Auslösen war schon teurer?
Das Auslösen ist teuer. Und dann hat man das Geld, was tut man mit dem Geld, wenn man nach Jerusalem geht, typischerweise für die Feiertage oder wenigstens für Pessach. Warum sage ich wenigstens für Pessach? Das ist eine Mitzwe für alle 3 Wallfahrttage hinzufahren. Aber die Pflicht besteht nur für Menschen, die innerhalb eines Tages reisen wohnen. Während Tveria lebt, hat keine Pflicht, Aliyah-Regel zu machen. Aber es gibt auch noch die Mitzwa von Korban Pesach. Und das heißt, dass auch jemand, der es nicht zu jedem Yom Tov schafft, würde sich bemühen, um wenigstens zu Pesach zu kommen. Privat lerne ich gerade jetzt Masechet Tanit. In Masechet Tanit, im ersten Kapitel, stellt man sich wieder Fragen, also es hat mit Regen zu tun. Wann fängt die Regensaison an? Wann fängt man an, für Regen zu beten? Was ist, wenn es noch nicht, der Regen noch nicht gefallen ist? Und eine der Fragen, die dort gestellt wird, ist, ab welchem Zeitpunkt man eben anfängt, für Regen zu beten? Und die Antwort ist, es gibt zwei Meinungen in der Mishnah, die Halacha von Rabbi Gamliel, dass man, man fängt am 7. Malcheshvan an, also 14 Tage nach Ende von Sukkot, warum? Bis der letzte von den Pilgern hat die Möglichkeit, noch wieder nach Hause anzukommen beim Nahar Parat, beim Euphratusfluss. Und das heißt, das zeigt, dass Menschen auch von ganz, ganz weit gekommen sind. Nur, die Menschen, die so weit leben, sind vermutlich nicht dreimal im Jahr gekommen, sondern vielleicht nicht einmal im Jahr, sondern allmählich, ja, der ist hier gekommen, der andere ist gekommen und so weiter. Aber es schaffte einen Strom, wie näher man gewohnt hat, wie häufiger man gekommen ist. Ohnehin, die Menschen, die beim Euphratusfluss gelebt haben, mussten kein Tumot und Maßwort aussondern, aber der Entwerer, der Bauer, der schon. Und wenn er es nicht schafft, um zu jedem Yom Tov zu kommen, dann kommt er vielleicht zu Pesach. Und dann kommt er mit dem Geld, entweder für Shavuot zu Gott oder für Pesach, kommt mit dem Geld. Und vielleicht schafft er es für Pesach und zu Gott, nicht für Shavuot. Das ist halachisch vertretbar, weil er so weit lebt. Er kommt dann mit dem Geld und in Jerusalem kauft er sich damit Essen. Das Essen bekommt die Heiligkeit von Maaser Sheni und wird dort gegessen. Und jetzt muss man sich vorstellen, den Bauer im Golan, ja, im biblischen Bashan, und also im Gebiet von Manasseh eigentlich, vom halben Schritt von Manasseh, der so weit östlich war. Und der ist dort ein Ort, wo Hervorragendes wächst. Und es wächst viel und gut, es gibt die Sonne, es gibt das Wasser, einen großen Ertrag. Er kommt jetzt nach Jerusalem für Pesach oder Sukkot und ein Kar voll hat er mitgebracht von Maaser Sheni, aber er hat ja viel mehr. Er hat deshalb ausgelöst und kauft jetzt zu essen. Es ist ihm unmöglich, innerhalb 8 Tagen von Sukkot und Shmini Atzeret, in Israel, nicht in Diaspora, wo wir 9 Tage haben, ja, oder innerhalb 7 Tage von Pesach, um das Ganze aufzuessen. Ja. Was geschieht dann?
Muss es herschenken.
Was? Ja, das sagt die Tora. Haben wir ein Chumash hier? Haben wir ein Chumash oder nicht?
Nein,
ich habe ein Chumash hier.
Wir haben schon, aber wir
ich haben
schon.
Ich habe ein Chumash.
Ich sollte noch eine Tabak herlegen.
Das Shivat Yom, das ist für Sukkot, aber ist allgemein auch passend. Shivat Yom Tachog Lashem Elokecha b'machon Yishevach Hashem. 7 Tage sollst du feiern. Ja, ich muss eigentlich den Vers vorher haben. Eine Sekunde. Könnte es sein, so, dann nehmen wir das hier. Du sollst dir ein Sukkotfest machen, Shivat Yamim, 7 Tagen. Wann findet das statt? Als du von deinem Getreide und deinem Wein alles nach Hause bringst. Also wir sind schon nach der Traubenernte. Wann erntet man Trauben? Israel, ein bisschen früher. In Europa brauchen wir mehr Zeit, weil der Sommer, wie heißt das, Periode später anfängt. Aber bis dann hat man in Israel schon alles reingebracht. Du sollst dich freuen an deinem Fest. Atatu, Uvincha und deinen Sohn, Uvitecha und deine Tochter, Uvincha und deinen Diener. Aha. Vamatecha und deine Magd, ja, das ist ja die große Frage, wenn Menschen Personal zu Hause haben, ja, wo ist das Personal? Ja, normalerweise nicht zusammen mit der Familie, aber es gibt einige Fälle, wo man das anders hört. Also ich kenne zum Beispiel, ich habe gerade jetzt den Enkel eines Cousins zu Besuch bei mir. Ich erinnere mich noch, als seine Mutter jung war und die hatten eine 20 oder über 20 Jahre eine Haushaltshilfe, das die war Teil der Familie. Das ist ganz klar. Sie hat auch, obwohl sie christlich aufgewachsen ist aus Jamaika, hat sie den Jungen noch, also seinen Vater vom Cousin besucht, darauf hingewiesen, er darf nicht vor Haftalah essen und solche andere Dinge. Also sie war echt Teil der Familie. Hier geht es aber nicht um Angestellte, sondern Angestellte, die in einer Dauerbeziehung sind. Es gab ja damals Avadim, Knechtschaft, und wenn jemand ein sogenannter Eved Knani ist, also ein Nichtjude, der sich einer jüdischen Familie als Knecht verkauft hat, das war eine Art der Anstellung, dann hat er gewisse Rechte und Pflichten bekommen, die nicht mit der Arbeit verbunden sind. Nämlich dass, die Pflichten, um alle Verbote der Tora einzuhalten, die Pflichte, um eine ganze Menge der Gebote der Tora einzuhalten, das Recht auf Ruhe an Schabbat zum Beispiel, auch wenn am Schabbat noch solche Aufgaben übernehmen kann, die nicht von der Halacha untersagt sind. Aber es ist dennoch ein Recht. Das Recht, um Wohltätigkeit zu bekommen, ganz, ganz interessant, es gibt eine Wohltätigkeitspflicht von Juden gegenüber den Knechten. Und damit soll auch garantiert werden, dass sie nicht aushungern oder was weiß ich. Und es gab auch ein Gefühl, dass das auch umgesetzt wird. Also die sind Diener und sie essen mit am Tisch von Yom Tov, ja? Mit den Opfern und was weiß ich. Aber Levi und der Levi, der kein Land hat, der kriegt den Zehntel, den ersten Zehntel, weil er eben selbst keinen Ertrag hat oder kaum. Vager, und der zum Judentum übergetreten ist, der kommt aus der Ferne und seine Familie hat ja kein Land, weil er nicht von hier ist. Vayatom und der Weise, der keiner hat, der sich um ihn kümmert, weil Manau und die Witwe ähnlich, Asher Bisharechen in der Stadt sind. Shivat Yamim Tochal Lashem Shalikecho. 7 Tagen sollst du feiern vor dem ewigen, deinem Gott Allmächtige. Das Wort für feiern ist was?
Dachog.
Dachog teilt eine Wurzel mit einem bekannten arabischen Wort. Wie heißt das, wenn die Moslems Mekka besuchen?
Hajj
ist Hag. Hajj, ja. Es gibt in Arabisch, übrigens nicht nur in Arabisch, auch in Arabisch, unterschiedliche Dialekte. Ja. Die Differenzen zwischen den arabischen Dialekten sind wesentlich größer als zwischen den Hebräischen, ja, in Hebräischen, das ist die gleiche Wörter. Aber wie spricht man den Gimmel aus? Mhm. Fast ausnahmlos wissen wir, dass ein Gimmel G, ein harter G ist. Aber das stimmt nicht ganz. Denn ja, Sephardim haben
schon. Das ist ja sowas wie ein G.
Wo?
Das Gimmel ohne Punkt in Zeiten, wo es relevant
ist. Nein, das geht genau verkehrt.
Umgekehrt mit Punkt
ist ein G. Ohne Punkt spricht man, ist ein Gimmel ein Otrofuja. Und Sephardim haben das und Temanim haben das doch beibehalten. Wie spricht man G aus? G. Jetzt muss man einfach Luft durchlassen. Man sieht, wie nahe er beim R ist. Ein französischer R ist mehr oder weniger wie ein Gimmel tönen soll, wenn er keinen Punkt hat. Aber was ist mit einem Gimmel mit Punkt? Jetzt wird es interessant. Fast ausnahmslos, sprechen wir es G aus. Aber ich habe jetzt gerade gesagt, fast ausnahmslos. Wer ist die Ausnahme?
Die Temanim.
Genau. Die Temanim sprechen das J aus. Was, genau. Was sprechen die Temanim als harte G aus? Ein Kuf. Das eigentlich K ist. Ja? Wie kommt das? Das Arabische. Ganz klar. Auch Temanim. Also es gibt keine Gruppe, die nicht beeinflusst wird von den Menschen rund um, von der Gesellschaft, in der er sich befindet. Temanim haben das von den lokalen Arabern übernommen. Wie hieß dieser Typ, der dort lange viel zu sagen hatte in einem Land in Nordafrika, wo jetzt ein Chaos herrscht und irgendwann haben Rebellen umgebracht? Der mit gefrühten Haaren. Muammar. Vivi. Wie? Wenn die Antwort ist, kommt darauf an, wer es schreibt. In unterschiedlichen arabischen Ländern hat man seinen Namen unterschiedlich ausgesprochen. Es gibt Gaddafi mit einem Q, es gibt Gaddafi mit einem K, es gibt Gaddafi mit einem G. Wie kommt das? Weil die Araber diese Buchstaben unterschiedlich aussprechen. Ja? Und das ist, was mit dem Kuf geschehen ist bei den Jemenitern. Die haben von jenen Arabern in ihrer Nähe gelernt, einen Kuf nicht als K auszusprechen, wie die Tunesier das machen, was überzeugend wäre, das eigentlich auch schon mal vom Kuf, sondern G. Und was ist dann im Gimmel geschehen? Genau, auch parallel zum Arabischen, wo dann der Gimmel ein Gimmel wird. Ja? Also,
Hak und Hatsch sind verwandt.
Das ist das gleiche Wort, mehr oder weniger. Pilgerfest. Ja?
Ja.
Tachog, du sollst feiern, wir, damit meinen wir mit dem Einhalten der Dinge des Festes, des Pilgerfestes. Was tut man zu einem Pilgerfest? Man besucht den Beit HaMikdash und man bringt den Korban. Zu Pesach hat man zwei Korban gebracht. Man hat nämlich Korban Pesach und Korban Chagiga gebracht. Weil das Fest sogar 7 Tage dauert, hat man, wenn man es richtig ordentlich machen wollte, man hat eigentlich 4 Opfer gebracht zu Pesach, wer sich das leisten konnte. Und ich nehme an, das ist immer so, wenn man mit Gruppe war. Man hat nämlich ein Korban Ola gebracht, ein Ganzopfer, das heißt ein Olat Regia, wenn man sich zeigt, was tut man, wenn man bei Freunden vorbeikommt, und ist eingeladen zu einer Mahlzeit, dann bringt man Blumen, Schokolade oder Wein. Ja? Die Blumen, die sind zum Anschauen, das ist Olat Regia. Ein Opfer, das völlig verbrannt wird. Und man hat Korban Pesach gebracht, die man in einer Gruppe gegessen hat. Das ist für den Kuchen im Moment. Man hat Korban Chagiga gebracht, den man ein bisschen länger als Korban Pesach essen durfte, über 2 Tage. Und Korban Chagiga, es gibt ein Korban Chagiga, den man Erev Pesach gebracht hat, damit man beim Seder mehr Fleisch hat und mit einer größeren Gruppe den Seder feiern kann. Man muss sich das so vorstellen, 50, 60, 80 Leute, die sich in Opfer teilen, also sehr viel Fleisch hat man im Korban Pesach nicht bekommen. Man hat, mit Absicht, weil man musste das ganze Korban Pesach an jenem Abend aufessen. Was hat man getan, um dann satt zu werden? Wenn man zu viel Fleisch im Korban Pesach hat, dann riskiert man, dass es übrig bleibt. Wenn man zu wenig hat, bleibt man hungrig. Und deshalb hat man auch noch Korban Chagiga gebracht. Und da muss man sich vorstellen, man hat jetzt 2 Schafchen, so ein Schaf, das fast 1 Jahr alt ist, nicht ein Jumbo-Schaf aus Kalifornien, haben wir schon gesprochen, es gibt das. Die hat 80 Kilo innerhalb des Jahres. Aber die Schafe, die sie damals hatten, also die normalen Schafen, ich würde mir vorstellen, dass Schafe nach Ende eines Jahres wiegen zwischen 30 und 40 Kilo und davon ist die Hälfte Fleisch nicht mehr. Es gibt Knochen, die Knochen wiegen, es gibt eine Haut, ja, die wird abgezogen, es gibt Hufen und so weiter. Hörner. Nehmen wir an, es gibt 20 Kilo Fleisch und es wird gegrillt, es verliert so 40% des Gewichtes. Übrig bleibt einfach mal von jedem Schaf 10 Kilo zum Essen. Ja? Sie brauchen 10 Kilo, wenn es gut gegrillt ist und weniger gegrillt ist, dann haben sie vielleicht 15 Kilo. 10, 15 Kilo, jeder soll ein Kasait essen. Das nehmen wir jetzt ein richtig großer Kasait, das ist nicht zwingend so, nehmen wir 50 Gramm. 50 Gramm, sie haben 10 Kilo haben sie genug für 20 Personen. Ja? 10, ja, was sage ich? 50 Gramm, 2 mal 500, 20 ist 1 Kilo. Das heißt, sie haben 2 für 200 Personen. Die Menschen haben vermutlich ein bisschen mehr als 50 Gramm gegessen. Aber Sie sehen schon, man kann mit einem Schafchen eine riesige Gruppe bewirken. Aber die werden davon nicht satt. Und darum gab es Korban Chagiga. Und so hat man in Gruppen von wenigstens 10 noch richtige große Fleischesser, die kein Korban Chagiga gebracht haben. Und ein kleines Schaf, aber bis zu 200 Leuten so versammeln können für einen Zehner. Ja, also, und wer ist eingeladen, von diesem Opferfleisch zu essen?
Alle.
Ja? Der Diener? Die Knechte essen vom heiligen Opferfleisch. Das zeigt uns, wie wir über Menschen denken, wie über über die Menschen, die an der untersten Schicht der Gesellschaft sind. Auch die essen Opferfleisch. Auch diesen Teil vom Bund in diesem Sinne, ja? vom Fest, vom Feiern. Ja? Also, Abdecha Bamatra, Gercha Shem Sherecha, der zum Judentum übergetreten ist, gehört fest dazu. Der Levi, der keine eigene Einkommensquellen hat, außer Maase, ja. Weil Levim hat ein bisschen Land, aber sehr wenig. Es gab Städte für die Levim und rundum gab es so ein Band für, sag mal, damit sie Gemüse haben. Aber es waren keine großen Ländereien und daher waren sie angewiesen auf Maaser. Und dazu gehört auch, man kann sich das vorstellen, dass die Levim vermutlich auch keine sehr große Herden hatte. Wenn man nicht Grasweiden hat, dann kann man auch keine große Herden mit Tieren haben. Der Levi gehört dazu. Yatom Almana, also die Menschen, alle Menschen, die es irgendwie schwer haben im Leben und hätte sogar auch schreiben können, Herr Ani, ja, der Arme, das ist selbstverständlich. Das heißt, Maaser Sheni, wenn man das gebracht hat, war nicht nur für sich, sondern hat geteilt. Aber dennoch war das Ziel für sich. Nur das, was für sich verlangte, dass man andere mit einbezieht. Das ist im Jahr 1, 2, 4, 5. Was ist im Jahr 3 und 6? Da hat man sich nicht darum gekümmert, das nach Jerusalem zu bringen, sondern
Maserani.
Maserani, genau. Man hat es direkt total den Armen gegeben. Das ist also das System von Maserot. Jetzt, das Heiligste, was es dort gibt, ist Teruma. Und Truma ist so heilig, dass wenn ein Mensch, der kein Kohen ist, absichtlich Truma isst, er sich damit todessündig macht. Nicht für eine irdische Todesstrafe, aber für eine himmlische Todesstrafe. Vitamin Hashem. Es ist etwas, das streng verboten ist. Es ist heilig, der Kohen soll es essen. Und entsprechend, Kohen meine ich damit sowohl die Männer als die Frauen, als ihre Diener, also die ganze Familie der Kohanim, aber unter Berücksichtigung der Regeln. Und daher gab es Menschen, die wussten, Truma muss man aussondern. Und die haben das konsequent gemacht. Aber ob sie die anderen Dinge ausgesondert haben, das lässt sich bezweifeln. Und deshalb entstand ein System zu zweiten Tempelzeiten, zur Zeit nach dem zweiten Tempel, ein System, wo man sich fürchten musste, dass man sich nicht ganz auf der Kaschrut von bestimmten anderen Menschen verlassen kann, aber auch nicht, dass es ganz nicht koscher ist. Man hatte ein System, wo Menschen Mekabel divrei chaverut waren, sie haben auf sich die Pflichten von Chaverim akzeptiert und wenn sie glaubwürdige Leute waren, die sich verpflichtet haben, wie ein Chaver zu handeln, dann konnte man sich auf ihre Kaschrut verlassen. Ich kann mich das so heute vorstellen, man würde sagen, das sind die Standards unserer Gemeinde. Wer das unterschreibt, bei ihm ist man zu Hause. Und alle anderen, ihre Früchte und Gemüse und die Erzeugnisse daraus, wurden als Demai, als vermischt betrachtet. Ja? Also es gibt diesen Zweifel noch. Im Gegenteil zu einem Fall, wo ich befürchte, dass jemand im Bila Dingen einkauft, die nicht koscher sind, haben wir hier mit einer Situation zu tun, wo die Menschen wohl koscher gegessen haben und sie haben die Abgaben nicht ausgesondert. Das heißt, ich kann im Nachhinein die Abgaben noch nachholen. Und die Pflicht bei Demai ist eben, dass man mit Ausnahme von Shabbat, wo es die Möglichkeit nicht gibt, um Truma und Maserot auszusondern und deshalb die Verordnung anders läutet, dass man von Demai Truma und Maserot aussondern muss, ja, bevor man es essen darf. Aber Demai, weil die meisten dennoch die Regel beachtet haben, ganz viele Menschen haben die Regel nicht beachtet, aber die meisten Menschen haben es auch beachtet. Das heißt, nach den genauen Regeln der Grundhalacha durfte man das essen. Deshalb gelten gewisse Ausnahmen. Ich habe schon den Shabbat erwähnt. Und hier gilt auch, dass wenn jemand den Mai gegessen hat, auch wenn das nicht ganz darf, dann wird er dazu gezählt, als ob er rechtmäßig an der Mahlzeit teilgenommen hat.
Aber das heißt, wir gehen bei dem Mai davon aus, dass Truma schon genommen
wurde. Die Annahme ist, dass Truma Gedola genommen wurde. Ob jetzt Truma Maser genommen wurde, ob Maser Rishon, Maser Sheni, Maser Ani, all diese Dinge stehen in Frage. Mhm. Ja? Das ist Mai. Dann haben wir Masse Rishon, Shenit Latrumato. Der erste Zehntel, den gibt man dem Levi, und der muss davon Trumato, die Truma von Masse Rishon, aussondern. Ja? Mhm. Hat der Levi die Truma von Masse Rishon ausgesondert, oder übrigens nicht nur ein Levi, hat ein Israel das getan, dann ist was übrig bleibt zum Verzehr geeignet. Maser Rishon muss man einem Levi geben, es ist aber nicht heilig. Ja? Maser Sheni vehektisch, der zweite Zehntel, und auch einfach geheiligte Speisen, weil man sie geheiligt hat, sie sollen dem Tempel, der Tempelkasse gehören. Hier in Wien muss ich betonen, das soll selbstverständlich sein, wenn ich spreche von Tempelkasse spreche oder vom Tempel, reden wir nicht von einer Synagoge, die manche Menschen Tempel nennen, sondern wir sprechen ausschließlich von der Mikdash. Ja, in Jerusalem. Maser Sheni und Hekdesh, Shenifdu, die ausgelöst wurden, habe ich erwähnt früher, dass man es auslösen kann, mit 25% Aufschlag. Ja, wenn es ausgelöst wurde, dann ist es dem Verzehr erlaubt.
Kann man Maser Rishon auch auslösen?
Muss gar nicht. Es ist nicht heilig, habe ich gerade gesagt. Man muss nur den Zehntel davon aussondern und Kohen geben. Da gibt es keinen Ausweg. Übrigens, das ist halachisch relevant. Sobald ich mit der Mishnah fertig bin oder mit der Hälfte der Mishnah, werde ich halachisch etwas dazu sagen. Vashamash Shachal Gezeit. Ein Diener, damit meinen wir nicht ein Knecht, einen Knecht, sondern einfach ein Angestellter, der ein Butler, ja, der ist zu Hause, der sorgt für die Mahlzeit, der Ober. Ja? Was ist mit dem Ober? Er sitzt nicht am Tisch. Aber vielleicht hat er zwischendurch mitgegessen. Ja? Hier, nimm mal das. Probier das, das musst du probieren. Hat er eine Kasei gegessen, eine Olivengröße? Und es gibt auch die Frage, was eine Olivengröße ist. Anders war. Hat er eine Kasait gegessen, dann kann er auch teilen, also bisher ging es um was gegessen wurde und hier geht es um wer. Hat man normales Essen gegessen? Hat man Demain gegessen? Hat man Maser Rishon nach der Aussonderung von Trumat Maser oder Maser Sheni und Hekdesh nach der Auslösung gegessen? Dann kann man dabei Simun machen. Hashamash Shachal Kasait, der Uber, der eine Kasait mitgegessen hat, Vakuti. Und der Kutea, was ist ein Kutea? Erstens, ich werde jetzt einen Moment annehmen, was nicht ohne Zweifel ist, dass wir die Kutim als durchgehend als eine Gruppe identifizieren können. Das ist nicht zwingend so. Warum mache ich das? Weil ich so ein bisschen geschaut habe, was die Blätter hier zur Verfügung stehen von der Steinsalz, und er macht das, und ich glaube, das ist sehr praktisch. Also, vor 2500 Jahren, ein bisschen mehr, ungefähr 2500 Jahren, als der erste Betamikdash zerstört wurde, war das die babylonische Praxis, wie auch die Assyrer vorher, hatten den Brauch, damit sie ihren Reich homogener und stärker machen, dass sie jedes Volk, den sie mit Gewalt bezwingen mussten, es gibt solche, die haben direkt ihre Herrschaft akzeptiert und sie haben mitgemacht. Aber gab es irgendeinen geringsten Aufstand, dann haben sie einfach die Gesellschaft kaputt gemacht, alle Menschen ins Exil geschickt, damit sie nicht mehr mit ihrem Land verbunden sind. Wenn sie nicht mit ihrem Land verbunden sind, war die Annahme, dass sie sich anderswo assimilieren werden. Deshalb war es aber so ein Riesenwunder, dass nach 70 Jahren babylonischer Herrschaft Juden noch immer sich als Juden spürten und irgendwann zurück nach Israel gekommen sind, mit der Mikdash aufgebaut haben und weiterhin mehr und mehr gekommen sind, bis eigentlich die ganze Torah-Welt in Israel war, und in Persien gab es noch Juden, aber immer weniger und immer weniger prominent. Und dann hat sich die Sache wieder gegeben mit der Zerstörung des zweiten Mikdash. Aber was geschehen ist, die Babylonier haben jene Bnei Israel, die in Israel gelebt haben zur Zeit der Zerstörung, ins Exil geschickt. Ja? In verschiedenen Wellen. Es gab drei Wellen eigentlich. Ja? Das steht in Megillat Esther. In Megillat Esther spricht man von Mordechai, Ishi Udiah ben Shoshana Birah, es war Jüdischer Mann ben Shoshana Birah, Ushmo Mordechai ben Yair ben Shimon Kish, sein Name war so und so. Und dann heißt es, Asher Hegla Mirushalayim, der ins Exil ging aus Jerusalem, im Hagola Asher Hoglata im Jehonia Melaparel, mit der Gola, mit jener Welle, die gegangen ist mit dem König, mit Jechonia, der damalige König von Juda, der abgesetzt wurde, von den Babylonien abgesetzt wurde, als er ins Exil geschickt wurde, kamen auch viele andere Menschen mit ins Exil und in jene Welle kam entweder nach Seder Olam Mordechai selbst oder nach Pshat, der Großvater von Mordechai, Mordechai, Ben Yair, Ben Shimon, Ben Yishya. Oder vielleicht irgendwer dazwischen kam in diese Welle nach Babel. Das bringt uns jetzt zurück zu, was ist dann geschehen? In Israel war leer und die Assyrier brachten Platz für andere Völker, die sie besiegt haben. Und so kamen Nichtjuden nach Israel. Und wenn sie dort angekommen sind, das waren Götzendiener und sie hatten kein leichtes Leben. Das Land war weitgehend öde, es gab viele Tiere und wie wir das verstehen, war das von Gott gesteuert, dass sie dort nicht einfach, dass sie als Götzendiener dort keinen Fuß fassen. Und sie haben dann irgendwann verstanden, dass das Problem ist, dass sie im Land dieses Gottes des Himmels, dieses unsichtbaren und überall vorhanden sehenden Gott, der Gottes waren und dort können sie keine Götzen dienen. Und deshalb entschieden sie sich zum Judentum zu übertreten. Die Umstände, unter welchen sie zum Judentum übertreten sind, sind zu weit in der Vergangenheit, um viel darüber zu sagen. Aber es gibt im Talmud die Frage, ob sie halachisch als sogenannte Gere Arayot oder Gere Emet gelten, ob sie als ursprünglich das nur gemacht haben, weil sie von Löwen attackiert wurden und das kein richtiger Übertritt war und entsprechend sind sie dann auch keine Juden. Oder sie waren gereemet, sie haben sind tatsächlich zum Juden übergetreten und man müsste dann halachisch annehmen, dass dort noch genug Juden vorhanden waren, die dort für als Bedin fungieren konnten. Netto Resultat ist, als Ezra nach Israel kommt, oder besser, ja, als Ezra nach Israel. Das müsste bei. als Shivat Zion stattfindet, als, ja, weiß ich, was die richtige Formulierung ist, als Haggai und Zacharia sich um den Bau zusammen mit Zerubbabel und Joshua Kohen Gadol, als sie dort den Tempel wieder aufbauen, sind sie nicht alleine. Sondern es gibt dort andere Menschen, die keine gebürtigen Juden sind, die sich aber irgendwie als Teil der jüdischen Gemeinschaft betrachten, aber nicht ganz. Die Menschen sind ein bisschen entsetzt, jetzt kommen die Juden zurück, wir waren doch die neuen Juden. Und wir haben den Platz der Juden eingenommen, jetzt kommen die zurück. Und es gab jahrhundertelang Konflikte und Auseinandersetzung, sind sie jetzt jüdisch, sind sie nicht jüdisch. Und deshalb haben wir jetzt einen Fall in der Mishnah, wo gesagt wird, dass der Kutil später, ja, ein paar Jahrhunderte später, vielleicht wenigstens ein paar Jahrzehnte nach der Mishnah, möglicherweise ein paar Jahrhunderte später, ist also Rav oder was, ein paar Jahrzehnte später hat man einen Psak ausgesprochen, dass die Kutim nicht mehr als Juden gelten. Das war Rav Ami und Rav Assi. Maraim Sechet Cholim. Aber in der Mishnah gelten sie noch als wenigstens zweifelhafte Juden. Mesamnin alav, dann tut man Simun machen mit denen. Ich sage wenigstens als zweifelhafte Juden, die andere Möglichkeit ist, sie ganz als Juden gelten, nur eine jüdische Gruppe, die auch gewisse abtrünnige Gedanken hat. Gut. Was haben wir jetzt in der Mishnah gesehen? Erstens haben wir gesehen, drei Menschen essen zusammen, dann müssen sie Simun machen. Da kann man verstehen, wenn sie erlaubte Speisen gegessen haben und sie sind eine jüdische Gesellschaft, dass sie das machen. Was ist, wenn es nicht zu 100% klappt? Wenn etwas Ungewöhnliches ist, dann haben wir eine ganze Liste. Mal, dass man normalerweise nicht essen darf, außer am Schabbat, aber es ist nicht, es ist mit Rabbanan verboten, aber aus Furcht und es gibt Menschen, die keine Chaverim sind, also und, hat man Mai gegessen, dann zählt es. Hekdesh und Maser Rishon, von dem man die Truma genommen hat, ich muss es eigentlich dem Levi geben, ich habe es dem Levi nicht gegeben, oder der Levi hat mir zu essen gegeben. Man darf es essen, erlaubt, dann kann man es immer machen. Maser Rishon und Hekdesh nach dem Auslösen sind ganz normale Nahrungsmittel, ja. Weil es gibt gewisse Einschränkungen, aber im Allgemeinen kann man sagen, normale Nahrungsmittel. Man darf, ja.
Wir hatten ein bisschen die Unklarheit, warum das da steht, weil das eigentlich eh klar sein sollte.
Wegen Kontrast später.
Okay, ja.
Ja. Das ist jetzt eine Struktursache, wie eine bestimmte Bautist.
Ja.
Die wurden ausgelöst, dann darf man. Jemand hat gerade eine Kaseit mitgegessen, reicht's. Sogar ein Kuti reicht, um Simon zu machen. Das ist die erste Hälfte der Mishnah. Dagegen gibt es einen Kontrast. Achal Tevel. Hat jemand aber Tevel gegessen, das heißt nicht Mai, wo es einen Zweifel gibt, vielleicht hat man nicht alle Abgaben ausgesondert. Sondern es ist klar, dass wenigstens eine der Abgaben nicht ausgesondert wurde. Und gilt das Essen noch als Tevel? Das Essen von Tevel ist streng verboten. Um Aser Rishon Shelo Nikla Trumato. Der erste Zehntel, der vielleicht im Leben schon gegeben wurde oder im Leben noch nicht gegeben wurde, ist eigentlich weniger wichtig. Man hat davon nicht ein Zehntel Truma ausgesondert. In diesem Fall ist es wiederum streng verboten. Und Maser Shini Hekdesh Shelo Nikla, Maser Shini und Hekdesh, die noch nicht ausgelöst wurden. Warum das jetzt streng verboten ist, man kann im Rashi schauen und man kann warten, bis die Gemara das auslegt. Wir sind jetzt nicht in Jerusalem, wir sind außerhalb Jerusalem, es ist streng verboten. Also es ist verboten, um Maser Shini außerhalb Jerusalem zu essen. Und Hekdesh ist ohnehin nicht mein. Hekdesh gehört der Kasse, der Tempelkasse, und ich muss es erst auslösen. Ashamash hat pachot gesagt. Also bisher ging es um verbotenen Schmeißen. Dann haben wir einen Shamash, der hat weniger wie ein Kasai gegessen, hat mitgegessen, aber nur eine richtige Kleinigkeit. War noch Ri und jemand, der nicht ein Kuti ist, sondern ist ein ganzer Nicht-Jude. Eben mit Samin Alav, dann darf man nicht zusammen Simun machen. Nashim, Frauen, Va'avadim und Diener, Uktanim und Kinder, eben mit Ländern tut man nicht zusammen mit denen Simun machen. Simun, ja, ich habe früher die Frage gestellt, ich habe gesagt, wir werden sie noch beantworten. Drei jüdische Männer, möglicherweise ist einer von denen ein Kuti. Aber Adka. Ich habe gesagt, ich werde das bis in die Gegenwart sehen. Was geschieht mit den Kutim dann? Irgendwann werden die Kutim als Nichtjuden betrachtet, und aber die selbst betrachten sich weiterhin als Juden. Und wer sind sie? Nach einer Auslegung, nach anderer Auslegung. Keiner sind sie, das die Samaritaner, die bis heute auf dem Berg Gerizim ihren Tempel haben.
Kann man besser machen.
Was?
Kann man besser machen.
Jetzt gehen wir machen weiter. Hat kann man es annehmen. Ja. Was ist, also jetzt, man kann, es müssen drei jüdische Männer sein. Und dann werden wir noch sehen, dass drei Frauen auch Simon machen können, oder drei Kinder, oder drei Knechte. Aber keine gemischten. Hat kann man es annehmen. Wie viel muss man essen, damit man Simon machen kann? Sagt die Mishnah, hat Kaseit, wenigstens ein Kaseit. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt ein Kilo gegessen habe, mache ich Simon. Halbe Kilo mache ich Simon. Viertel Kilo mache ich Simon. 100 Gramm mache ich Simon. Ein Gesalb mache ich Simon, weniger ein Gesalb mache ich keinen Simon. Rabbi Omer hat gebetzah. Es muss mehr wie ein Gesalb sein, es muss ein Eigröße sein. Okay, das war die Mishnah. Jetzt will ich zwei interessante halachische Dinge diesbezüglich erwähnen. Erstens, was direkt mit der Mishnah zu tun hat. Und dann was mit der Frage, von, ja, die gestellt wurde, zu tun hat. Also, erstens, was mit der Mishnah zu tun hat. Ich habe diese Woche eine interessante Frage gesehen, die von Rav Avigdor Nebenzahl behandelt wird. Rav Avigdor Nebenzahl ist einer der großen Poskim in Israel. Rav Avigdor Nebenzahl lebt, weiß ich nicht, dem an, ja, bin ich sicher, keine Ahnung. Rav Avigdor Nebenzahl ist ein Talmud von Shlomo Zalman Reibach. Aber wie der Nebenzahl wurde die folgende Frage gestellt. Eine Familie hat die Schabbat-Mahlzeit durchgeführt, Freitagabend. Nachher ist denen bewusst geworden, wenn man sich erinnert, die Frau sich erinnert, sie hat von den Chalot keine Challah genommen, also nicht die Abgabe ausgesondert. Wenn man einen Teig macht und man sondert keine Challah ab, und in Israel ist das noch wesentlich strenger als außerhalb Israel, dann gilt das Brot als Tevel. Wiederum, es ist eine Vermischung. Es ist daraus die Abgabe nicht ausgesondert worden. Man darf das Brot nicht essen. Verboten. Und jetzt war die Frage, es gibt aber in Halacha, man muss Kiddush, wenn man kommt so da haben. Man muss Kiddush dort machen, wo man die Mahlzeit hält. Das Definition der Mahlzeit gilt, wo man das Brot isst. In Orachaim Siman Resh Ein Dalet sagt der Shulchan Aruch, dass man insbesondere für die ersten zwei Mahlzeiten, möglicherweise für alle drei Mahlzeiten von Shabbat, unbedingt Brot braucht. Und das Brot war aber verbotenes Brot. Und hier sehen wir in der Mishnah, wer Tevel gegessen hat, en mesamnin alav. Man kann keinen Simun machen, man kann keine Brachot machen für Essen, das nicht erlaubt ist. Das heißt eigentlich, es ist, als ob sie kein Brot gegessen haben, sie haben Kiddush gemacht, ohne Challah zu essen. Müssen sie jetzt, die Halacha ist, dass wer am Freitagabend nicht Kiddush gemacht hat, macht den Kiddush am Freitagabend und Shabbat morgen. Kiddush und Shabbat morgen ist anders als Freitagabend. Shabbat morgen Kiddush normalerweise nur Bribri Gaffin, möglicherweise von, üblicherweise vorangegangen von einigen Versen, die den Shabbat thematisieren. Kiddush Freitagabend ist eine spezielle Bracha. Wenn man diese Bracha nicht am Freitagabend gemacht hat, dann macht man sie am Shabbat morgen, Shabbat Mittag.
Also die Frage war, müssen
Sie, wenn Sie Ihre Pflicht nicht erfüllt haben, dann müssen Sie es wiederholen. Haben Sie Ihre Pflicht also nicht erfüllt, retroaktiv, und müssen jetzt nochmals Kiddush machen oder nicht? Das war die Frage. Die Anfang war mit der Nebenzahl ist technischerweise, also eine technische Lösung. Die haben noch Dessert gegessen, beim Dessert hatten sie Kuchen. Und dieser Kuchen gilt wenigstens ex post facto als genug, um eine Mahlzeit, also für den Kiddush reicht es sicher, dass der Kiddush als Ort der Mahlzeit gemacht wurde, betrachtet wird. Möglicherweise reicht sogar, das ist eine Frage, wie gewisse Quellen zu lesen, reicht sogar der Kuchen als Mahlzeit überhaupt. Das heißt, das ist eine interessante Frage. Kann es sein, trotzdem, dass der Shulchan Aruch sagt, dass man Brot braucht, dass Kuchen auch reicht? Oder heißt es, es reicht, dass man Kuchen isst, wenn man Kiddush macht, aber später muss man auch nachholen und Brot essen? Zwei Möglichkeiten. Die zweite Möglichkeit ist die wahrscheinlichere, aber beide Möglichkeiten sind, sagen wir Viktor Lemzahn. Kiddush haben sie sich erfüllt. Sie haben Kuchen gegessen. Möglicherweise auch die Shabbat-Mahlzeit, das ist weniger wichtig. Ja. Sie müssen nicht Kiddush wiederholen. Für uns ist wichtig aber, dass wir ein Beispiel haben, wo Tevel gegessen wurde und deshalb das nicht als gegessen heißt. Also das heißt gegessen als Sünde, aber nicht als halachische Mahlzeit. Ja. Gut. Man darf keine Brachot vorher machen, keine Brachot nachher, es kann den Kiddush nicht unterstützen, man kann kein Simon dabei machen, all diesen Dingen. Das ist genau, was wir hier in dieser Mishnah sehen. Andere Halacha, die hier wichtig ist, die nicht für die Erläuterung der Mishnah selbst wichtig ist, aber interessant ist, was ist, wenn man Früchte und Gemüse und Getreide aus Israel hier in Europa kauft. Es gibt da zwei Meinungen, eine Minderheitmeinung, die viel zu häufig erwähnt wird, und eine Mehrheitsmeinung, die uns beschäftigen wird. Es gibt tatsächlich eine Meinung, die sagt, dass sobald man Früchte und Gemüse aus Israel exportiert, dass sie aufhören, heil zu sein. Das ist aber eine Minderheitsmeinung.
Das heißt, ich kann das nicht.
Was? Ich habe es nicht inwendig gesehen, aber man sagt es im Namen von Bach.
Ich habe es zu oft zitiert, ich kannte das gar nicht.
Okay, also ich habe das ziemlich häufig gehört. Ich nehme gerne auch ein Stück nehmen. Sonst gilt. Danke. Danke, danke, danke. Ups, das kommt hier. Das ist eine besondere ungarische Tradition, stimmt? Das ist ein ungarisches.
Ja, richtig.
Ja. Ja. Ich muss das nur ein bisschen drin. Aber es gibt also eine Pflicht. Ja. Das ist sehr nett, aber nein, ich bin zufrieden. Danke.
Aus
Wunderschön, es passt, absolut.
Wollt ihr noch Saft? Oder sagt ihr es mir?
Ich nehme gleich ein bisschen Saft, ja. Ups, danke. Ich muss nämlich unmittelbar nachher zum Bedienen.
Also es gibt tatsächlich diese Minderheitsmeinung, dass man da gar nichts machen müsste, aber die Mehrheitsmeinung sagt, dass man schon was machen müsste.
Ja, ja. Es ist noch ein bisschen komplexer, weil die Frage ist überhaupt zu stellen, was der Status von Mitzvotatluyot-Bare heutzutage in Israel ist, mit Rabbanan, mit Oraita. Also man kann recht viel darüber sprechen und das will ich jetzt nicht thematisieren, was zu viel ist. Innerhalb eines Schuhe von einem Richter, die nicht direkt damit zu tun hat. Aber dennoch fangen wir jetzt an mit der halachisch relevanten Sache. Was ist, wenn wir Früchte oder Gemüse aus Israel kaufen? Es gibt auch Menschen, die sagen, in Israel tut Rabbanut dafür sorgen, dass man ohnehin Trumot und Masrot aussondert. Das stimmt nicht. Ich habe mit dem Exportdepartement des Oberrabbinates des Staates Israel gesprochen. Sie tun nur Trumot und Masrot aussondern für den inländischen Gebrauch, wo es unter Hashgacha steht. Was exportiert wird, wird als Tevel exportiert. Ohne Rücksicht auf Mitzvot HaTluyot Baaretz. Das heißt, wenn man jetzt Kartoffel aus Israel in Bila findet, dann muss man annehmen, dass Trumot und Masrot nicht ausgesondert wurden. Und eigentlich müsste man Trumot und Masrot ganz normal aussondern. Was ist das Problem? Das Problem ist, wenn ich jetzt von 102 Kilo Erdäpfeln 3 Kilo für den Kohen aussondere, kann kein Mensch damit etwas anfangen. Warum? Was soll der Kohen mit 3 Kilo Truma tun, wenn er die Truma nicht essen darf, weil wir alle heutzutage Tmeim sind. Wir sind alle rituell unrein. Wir waren schon 8 die Kohanim, die darauf achten müssen, dass sie nicht, dass sie keine Gräber besuchen. Kann es sein, dass der Kohen mal einen nahen Verwandten verloren hat, wo er eine Mitzwa hat, sich bei der Beerdigung teilzunehmen. Nachher darf er nicht zurück auf dem Grab, aber an diesem Moment hat er eine Mitzvah mit teilzunehmen. Vielleicht hat er eine der Eltern verloren oder Gott behüte eine der anderen nahesten Verwandten. Und dann ist der Tameh. Aber es kann auch sein, einfach, wir wissen ja, dass viele Friedhöfe aus dem Mittelalter überbaut wurden. Manchmal wissen wir, wo sie waren, manchmal wissen wir nicht, manchmal wohnen Menschen in der Nähe. und entsprechend würden wir einem Kohen nicht einfach so erlauben, um Trumot zu essen. Es gibt eine Auseinandersetzung in der Halacha, ob vielleicht manche Arten Trumot doch vom Kohen gegessen werden dürfen, nämlich Trumot, die nicht von der Torah Trumot ist, sondern mit Rabbanan. Das bringt uns zu weit, das im Detail zu besprechen. Und ich gehe jetzt zurück zu unserer zentralen Frage, was soll der Kohen also mit 3 Kilo, um es deutlicher zu machen, nicht 3 Kilo Erdäpfel, sagen wir mal 3 Kilo Weizen aus Israel. Da gibt es keine Ausrede, er darf sie nicht essen. Was soll er damit anfangen? Und deshalb wollen wir diese Situation weitgehend vermeiden. Was sollen wir mit von 102 Kilo Erdäpfel? Ja.
Eine Frage. Das, was aber in Israel verkauft wird, da wird das trotzdem weggenommen.
In Israel soll man darauf achten. Es gibt das Problem real und man soll darauf achten, wenn man Früchte und Gemüse in Israel kauft, dass es einen Herrscher gibt. Das ist auch im Supermarkt, in der Gemüseabteilung gibt es einen Herrscher. Ja? Wenn es keinen Herrscher gibt, dann muss man fragen oder muss man selbst Trumot und Masrot aussondern oder anderswo kaufen. Es ist nicht nur Trumot und Masrot. Bei Früchten, bei Obst gibt es noch ein zusätzliches Problem, das habe ich noch nicht abgegeben. Ich habe von 6 Abgaben gesprochen, ich habe nur 5 erwähnt. Es gibt noch eine Abgabe und noch ein Verbot, die relevant sind. Aber erstens will ich erklären, ich jetzt nicht hin und her springen. Ich bin jetzt noch dabei. Der Kohen kann mit seiner Truma nichts anfangen. Wir können mit Maaser Sheni nichts anfangen. Es gibt keinen Tempel. Wir sind auch alle Tmeim. Wir können nicht Maaser Sheni heutzutage essen. Maaser Sheni ordentlich auszulösen Und dann 25% Aufschlag zu haben, ist auch keine Lösung. Was soll ich jetzt tun mit einem Bankkonto, der immer wächst und wächst und wächst von Dingen, die ich nicht brauche? Ich kann sie nicht nützen. Ja, weil ich kann damit nichts kaufen, das Masashini wird. Ich kann schon, aber dann kann ich es nicht mehr essen. Das heißt, wir haben ein Problem. Und was machen wir deshalb? Die Antwort ist, wir versuchen ordentlich alle Abgaben auszusondern, aber so eine Art, wo wir sie dann magischerweise auf einem Minimum beschränken. Das ist, was wir tun. Die Torah schreibt nicht vor, wie viel Trumah Gedolah auszusondern ist. Habe ich das gesagt am Anfang? Ja. Also, die Chachamim sind gekommen und gesagt, sondere ca. 2% aus. Das ist sehr schön, wenn der Kohen es hier essen kann. Wenn der Kohen es ohnehin nicht essen kann, dann brauche ich keine 2%. Dann reicht ein Weizenkörnchen für ein Dorn. Etwas. Vom Maser Rishon muss ich ein Zehntel aussondern als Trumat Maser. Ich habe keinen Weg, um das aus dem Weg zu gehen. Ich kann das nicht aus dem Weg gehen. Dann, was tut man? Man nimmt 100 Kilo Früchte. Jetzt werden wir auf Basis von 100 Kilo arbeiten. Ich habe 100 Kilo Obst oder 100 Kilo Getreide oder 100 Kilo was weiß ich. Ich sondere 1,1% aus. Oder 1,2 oder 1,01. Mehr wie 1%.
Bisschen mehr als 1, ja.
Dann habe ich von 100 Kilo etwas weniger als 99 Kilo, die übrig bleiben. Übrigens, das gleiche gilt auch, wenn ich habe 1 Kilo und ich habe 100 Gramm, kann ich auch aussondern. Jetzt, es gibt eine Halacha, die sagt, ich muss nicht physisch die Abgaben aussondern. Wenn ich ein Kohen bin zum Beispiel und ich plane, alles dem Kohen zu geben, dann kann ich verbal aussprechen, wo was ist und ich kann alles dem Kohen geben, weil der Kohen darf ja ohnehin alles essen. Er darf drum essen, er ist auch ein Levi, kann auch gleich Maserisch schon bekommen. Er darf, wenn er das alles essen darf, dann darf ich alles andere schenken. Und das heißt, ich kann sagen, so, hier habe ich ein Stück, das ist etwas mehr als 1%, und hier habe ich die 99%. Was hier in diesem Stück, also die 98, so viel, ja, was über 1% vom Total ist, vom Total, mehr als 1% in diesem Stück, an der Nordseite, also was mehr ist als 1%, an der Nordseite, das werde Truma Gedolah. Das muss ich so sagen, es reicht nicht daran zu denken, es anzuschauen im Sidur. Ich muss es sagen, wenn ich Hebräisch nicht mächtig bin, also nicht gut verstehe, dann muss ich das auf Deutsch oder Englisch oder was weiß ich sagen, dass ich eine Sprache nicht verstehe. Das ist eine Verkündung. Also an der Nordseite mehr wie das, was über 1% ist, ist Truma Gedolah. Diese 1% an der Südseite mit noch 9 ähnlichen Teilen an der Südseite der Früchte, dieses große Teil, ja, des Korbes oder was weiß ich, die werden Maser Rishon. Jetzt habe ich ein Teilchen hier und 9 Teilchen hier von Maser Rishon, alles an der Südseite. Dieser 1% an der Südseite vom Stück hier, der ein Zehntel von Maser Rishon ist, der werde Trumat Maser. Jetzt habe ich hier in diesem Ding hier Trumat Gedolah und Trumat Maser, total etwas mehr als 1%, müsste ich einen Kohen geben. Bringt nichts, weil man kann nichts damit anfangen. Ich werde es respektvoll entsorgen. Von meinen 100 Kilo bleiben 98,9,8 übrig. Jetzt habe ich in dieser 98,9 Kilo an der Südseite 9 Teile Maser Rishon. Die werde ich dem Levi nicht geben, obwohl ich muss. Warum? Weil der Levi, der das möchte, dem werde ich sagen, bitte, Herr Levi, beweisen Sie, dass Sie tatsächlich Levi sind. Wenn Sie beweisen können, dass Sie Levi sind, kriegen Sie es. Wenn Sie nicht beweisen können, dass Sie Levi sind, Sie sagen nur, naja, mein Vater war Levi, und werde mir aufgerufen, wir waschen die Hände der Kohanim, dann ist das ein Levi aus Chazaka, einfach aus, es ist, wir nehmen an, es ist so, nein, nicht nach Chazaka, hier heißt einfach, es ist einfach so,
von, ein starkes Argument.
Ja, das reicht nicht, um von mir Maser Rishon zu verlangen. Also Levi, tschüss. Wenn ein anderer Levi kommen wird, er hat einen Brief, der Jahrhunderte alt ist, wo man sehen kann, der stammt ab von Levi so und so viele Jahrhunderte. Wenn es genug Jahrhunderte sind, vielleicht zurückgehen bis zu Tempelzeiten, dann kriegt er es sonst nicht. Also die bleibt bei mir. Und ich habe noch immer Tevel hier, ich muss noch immer den zweiten Zehntel bzw. den Marcel an die aussondern. Dann sage ich, an der Nordseite wird jetzt ein Zehntel von was übrig bleibt, Marcel Chenny oder Marcel Anni werden, je nachdem, welchem Jahr wir sind. Wenn ich weiß, dann kann ich sagen, was es ist. Wenn ich nicht weiß, sage ich, na, je nach, was es sein muss. Und was ist, wenn es Marcel Chenny ist, dann darf ich es nicht essen. Ich kann nichts damit anfangen. Wenn ich es auslöse, ich habe 100 Kilo Erdäpfel, 98 von meinem. Was kostet ein Kilo Erdäpfel? 2 Euro, ja. Dann sagen wir, ich habe hier das Ganze, das ist ja fast 100 Kilo, das sind 200 Euro wert. Davon sind 9 Kilo Marcel Chenny, also 18 Euro Marcel Chenny, mit einem Fünftel dazu, ja, also mit 25% dazu. Das sind fast 5 Euro extra, ein bisschen weniger. Ja. Sagen wir mal 23 Euro Marcel Chenny. Wenn ich das auslöse, müsste ich 23 Euro haben. Und was werde ich damit anfangen? Gar nichts. Also das ist keine gute Lösung. Stattdessen gibt es eine Regel. Das Ex-Post-Faktor. Wenn ich einen Wert habe, eine geheiligte Sache, die ich auslösen kann. Ach, ist es 1000 Euro wert oder 5000 oder 10.000 oder 100.000 Euro wert? Hekdesh shaveh maneh. Dass man auslöst als Scheripruta auf eine kleine Münze, auch wenn es jetzt wieder gesetzlich war, ist es wirksam. Und in diesem Fall, weil ich keine Möglichkeit habe, die Maser Chenny zu essen, dann muss ich nicht die Maser Chenny nach ihrem Wert auslösen, sondern ich kann die gesamte Maser Chenny auf einer kleinen Münze auslösen. Wie viel ist eine kleine Münze? Wir denken normalerweise an eine Pruta von der Zeit des Talmuds. Eine Pruta ist Chatzisora Kesef, ein Zehntel Gramm Silber. Habe ich das richtig gesagt? Glaube ich. Ja. Und dann muss man schauen, was der Silberpreis ist. Pro Gramm. Und entsprechend kann man ausrechnen, wie viel eine Pruta ist. Und dann nimmt man, normalerweise haben die Menschen dann eine Münze zu Hause oder sie beteiligen sich an einer Gruppe, die eine Münze halten wird. Und sie sagen, und der Maser Chenny mit dem Chomesh, mit dem Aufschlag, mit dem Zuschlag, seien ausgelöst auf eine Pruta in der Münze, die dafür reserviert wurde. Und damit ist die Sache fertig. Fertig? Fast. Denn das alles gilt für Getreide und Gemüse. Für Früchte müssen wir noch 2 Halachot berücksichtigen. Eine Halacha ist Orla. In den ersten 3 Jahren, nachdem ein Baum eingepflanzt wird, beziehungsweise ungenügend Erde hatte und wieder eingepflanzt wurde, ja, gilt der Baum als Orla. Das heißt, die Früchte werden zwar nicht der Baum. Die Früchte sind für die ersten 3 Jahre zum Verzehr nicht geeignet. Das war einst ein sehr kleines Problem. Wer eine Avocado-Pflanze mal versucht hat, zu Hause zu pflanzen, ja, weiß, das wächst, aber wächst nichts. Ja.
Auch wenn ich einen Baum kaufe und so und dann eine Pflanze.
Also, wenn ich den Baum kaufe, ja, und er hat ungenügend Erde, mhm, um so zu überleben, ja, wenn er genug Erde hat, dass er so.
Also, wenn in einem Topf ist nicht.
Wenn ich einen Topf kaufe, ist eine andere Geschichte. Ich will jetzt nicht die Halachot von Orla im Detail betrachten, weil wir wollen mit der Mischung weitermachen mit dem Mara. Ich will nur, dass wir verstehen, was für Halachot, aus was wir gelernt haben, für den Alltag wichtig sind. Wer einen Garten hat und pflanzt und genau wissen möchte, das können wir nachher besprechen. Aber 3 Jahre, für das erste Jahr reicht eine gewisse Zeit vor Rosh Hashanah. Dann haben wir das zweite und dritte Jahr und nachher ist der Baum nicht mehr, also die Früchte des Baumes nicht mehr Orla. Eins war das kein großes Problem, weil wenn man Bäume einfach mit den Samen einpflanzt, ja, dann dauert es halt, bis er groß genug ist, um Früchte zu tragen. Darum habe ich vom Avocado, wenn man versucht einzupflanzen, gesprochen. Das dauert halt. Aber heutzutage mit der modernen Technik sind einige Dinge geschehen. Erstens haben wir Baumschulen. Das heißt, wir bringen Bäume mit wenig Erde aus einem Topf vielleicht oder vielleicht ohne Topf, also je nachdem. Und da kann es verschiedene Techniken geben. Eins. Zweitens die Neigung ist, Bäume nicht so groß wachsen zu lassen. Es ist einfach viel schwerer, um einen vollwachsenen Äpfelbaum oder Kirschenbaum zu ernten, als einen kleinen. Und deshalb ist es heute in der Landwirtschaft üblich, statt dass man die Bäume 20, 30 Jahre oder älter wachsen lässt, dass man sie nur klein lässt, und wenn sie zu groß werden, dann rodet man die Bäume und pflanzt neue Bäume an ihre Stelle. Und damit kann man einfach am Boden stehen und leicht die Früchte ernten. Das bedeutet jetzt, dass der Bruchteil von Fruchtbäumen, die oval sind, wesentlich höher ist. Es kommt auf der Art drauf an, es kommt auf den Markt drauf an, aber es ist tatsächlich ein Problem. Was ist, nachdem wenn die Früchte nicht mehr oval sind, der Baum ist schon im vierten Jahr, dann gilt, dass es, wenn es in Israel wächst, dass im vierten Jahr alle Früchte die Heiligkeit, ähnliche Heiligkeit wie Maaser Sheni haben, aber der ganze Ertrag. Das heißt, es gibt keine Truma, es gibt keine Maaser Rishon, es gibt keine Maaser Sheni, es gibt keine Maaser Ani. Einfach der ganze Ertrag dieses Baumes ist heilig und muss in Jerusalem zu Tempelzeiten unter Berücksichtigung der Gesetze der Reinheit gegessen werden. Und damit können wir nicht viel anfangen, weil wenn wir Maaser Sheni nicht essen können, können wir auch dieses, das heißt Revai, vom Revi, ja, Revai, vierte Jahr, ja, können wir auch nicht essen. Was tun wir? Dann tun wir genau das gleiche wie bei Maaser Sheni. Wir werden nämlich den Ertrag auslösen, und zwar auf einer kleinen Münze. Und deshalb ist die Formel, die dann gesprochen wird, wenn man Tomato Maserot aussondert, ist, und wenn es Maaser Sheni ist, oder Revai, dann soll er zusammen mit seinem Fünftel, also mit dem Zuschlag für eines Fünftels, ausgelöst werden auf eine Puta in der Münze, die ich speziell dafür reserviert habe. Das ist die Art, wie man dann mit Früchten und Gemüsen und Getreide aus Israel, die in der Gola eingekauft werden, umgeht. Es gibt auch Listen, die im Umlauf sind, bezüglich welche Arten Obst wegen Orla problematisch sind. Nicht alle Obstarten sind diesbezüglich problematisch, und man kann sich eine Liste anschauen, ich kenne sie jetzt nicht auswendig, aber es gibt sie. Wenn man so sagen, Zitrusfrüchte sind nach meinem besten Wissen nicht betroffen, aber es gibt andere, wo es ein Problem sein kann. So, das waren die zwei halachische Exkurse für diese Gestein. Ich werde vorschlagen, dass man jetzt weitergeht mit der Gemara. Wer möchte lesen?
Menachemile, also woher haben wir diese Sachen, die die Mishnah sagt? Amar Rav Assi de Amar Kra. Rav Assi sagt, das ist von einem Pasuk. Gadlu lahashemiti un romema shemo yachdav. Das ist in Tehilim. Rabbi Abahu
Amar. Was bedeutet der Vers? Ja. Was bedeutet der Vers? Gadlu
lahashemiti. Macht Gott groß mit, preist Gott groß mit mir. Und erhebt seinen Namen gemeinsam. Also es geht ihm wahrscheinlich um das Wort Yachdo, gemeinsam.
Ja, und das heißt eigentlich, was für ein Vers ist das? Jemand spricht andere Menschen an. Mhm.
Ah ja.
Sagt Rashi, Gadlu lahashemiti, und bringt Größe zu Gott zusammen mit mir. Arish Losha. Auf dem ersten Blick wird es aussehen, wie Rashi meint, es gibt hier drei Wörter und die stehen für drei Menschen, aber dann sehen wir, dass nicht das ist, was Rashi meint, sondern wir kennen so auch Akra bezüglich des Verses wir kennen so auch Akra Havu Godel Elokeinu, ja, bringt Größe, ja, wir kennen Akra Havu Godel, ja, bringt Größe. Was heißt, sagt Rashi, Yachid und Merlestein. Er sagt,
einer ruft die anderen aus, die anderen sind in der Mehrzahl. Mehrzahl ist mindestens zwei,
genau.
Er gibt 1 plus 2.
Wunderschön. Also es gibt Gadlu lahashemiti un romema shemo yachdav, kishem hashem ekra havu godel elokeinu. Ähnliche Sache, ja. Also diese Gedanke von Iti, Gadlu, Mehrzahl, Iti mit mir. Rabbi Abahu sagt, ich erwähne den Namen Gottes, bringt Größe unserem Gott Allmächtigen. Jeweils haben wir das Gleiche. Wir haben eine Person, die spricht und eine Mehrzahl anspricht. Zusammen sind das drei. Weiter.
Amar Rav Hanan Ba'aba, Minayim Le'one Amen, Shelo Yagbiya Kolo Yoter Min HaMemarech. Rav Hanan Ba'aba sagt, woher haben wir, dass der Amen antwortet, er darf seine Stimme nicht erhöhen über den, der bencht. Und er hat das versucht, den wir gerade zitiert haben. Shene Emar, Gadlula Hashem Iti und Romama Shemo Yachdo.
Und wie meint er das? Warum?
Mit mir.
Es ist nicht zusammen, es muss gemeinsam sein. Es ist nicht gemeinsam, wenn der eine, mit ich weiß was, 20 Dezibel und der andere mit 40 Dezibel spricht.
Und ich habe vorhin behauptet, wie wir vorbereitet haben, dass das nur deshalb da steht, weil es dasselbe Versuch ist und sonst nichts mit der Mishnah zu tun hat. Also das ist einfach die Assoziation, weil das dasselbe Versuch ist, aber es hat nichts mit der Mishnah zu tun.
Doch. Es hat damit zu tun, weil diese Verse, die wir gerade gesehen haben, also diese Verse sind ja die Quellen für Simon und für Baruch und solchen Dingen. Und deshalb kann man daraus noch eine weitere Halacha lernen. Also wenn wir diesen Pasuk erwähnt haben,
genau,
dann lernen wir noch eine zusätzliche Halacha, die auch bei Birkat Hamazon relevant ist. Also es bleibt in der Umwelt.
Ah, es ist auch bei Birkat Hamazon relevant, ja.
Amar Rav Shimon ben Pasi.
Minayin she'en ha-metrigem rashai le-hagbiya kolo yoter min ha-kore. Woher haben wir, dass der Übersetzer seine Stimme nicht erhöhen darf über den, der liest, also der aus der Tora liest?
Jetzt ist Inzident.
Das ist jetzt ein Abschweifen, ja. Shene Emar, weil gesagt wird, Moshe yedaber ve'elokim ya'ane bekol.
Ya'anenu bekol.
Ja, an den Nobekol hat ihm geantwortet, Bekol. Das ist aus Schmott bei Matan Torah. She'en Talmud Lomar Bekol. Denn die Lehre sagt nicht, die Torah sagt nicht Bekol.
Doch, die Torah sagt es.
Eben. She'en Talmud Lomar Bekol.
Es ist unnötig, Bekol zu sagen.
Ah,
das heißt, Moshe Daber, Gott erwidert. Gott erwidert mit einer Stimme. Damit was denn
und so sagt die Torah das.
Das Wort Bekol ist überflüssig. Und die Antwort ist, wir übersetzen es so, Moshe Yedaber, Moshe spricht, Ve'elokim und Gott Allmächtige, Ya'anen u'Bekol erwidert ihn in der gleichen Stimme. Bekol Moshe,
mit der gleichen Stimmgewalt wie Moshe.
Was war diese Halacha, was ist damit Targem?
Die aramäische Übersetzung sagt,
ja. Es war eins so, dass wenn man von der Tora gelesen hat, dass man sie unmittelbar verständlich gemacht hat, man hat sie übersetzt. Jeder Vers wurde gelesen.
Ich denke immer wieder, man sollte das wieder einführen.
Ich bin
auch dafür.
Ja. Ich weiß nicht, ob jetzt
jeder Vers, aber es auch noch gemacht.
Im Mittelalter man hat es ziemlich lange noch weitergemacht. Natürlich ist das allmählich langsam an, ist das entfallen. Ja. Aber gut, das ist ein bisschen eingetreten. Ja, das ist noch ein. Was habe ich hier angelegt? Wir werden schon sehen, was ich damit mache. Das ist wenigstens sicher verzögert. Ja. So. Es war so, jemand hat von der Tora gelesen, ein anderer hat übersetzt. Es ist nämlich sehr verwirrend, wenn man selbst alles für mich. Es ist verwirrend. Und deshalb hat ein anderer, es war eigentlich ganz interessant, man kann das noch heute bei Sephardim sehen, wo es üblich ist, dass jeder, der aufgerufen wird, die Möglichkeit hat, selbst aus der Torah vorzulesen. Ja? Was sehen wir dort? Wie kann jeder plötzlich, spontan, ohne vorher zu wissen, dass er aufgerufen wird, aus der Tora lesen, wer die Tora einigermaßen kennt? wenn die Tora gelernt hat und er spricht Hebräisch fließend, kann mit ein bisschen Hilfe spontan lesen. Welche Hilfe? Es steht nämlich einer neben ihm. Er schaut in einen Chumash und mit der Hand macht er Zeichnungen, die darauf hinweisen, was eigentlich die Tonalität, die Musik ist. Und das geschah noch lange bevor die eigentlichen Zeichen erfunden wurden. Das steht, das haben wir in der Gemara. Deshalb gibt es eine sehr interessante Lacha. Hat jetzt mit uns heute nichts zu tun, aber es ist dennoch interessant. Wenn man, Entschuldigung für das Thema, aber wer im WC ist, soll sich nach dem großen Geschäft soll sich mit der linken Hand reinigen, nicht mit der rechten Hand.
Ja? Und so. Wenn die rechte Hand diese Zeichen macht.
Ja, und warum?
Ganz im arabischen Raum ist das doch sehr üblich.
Ja, warum? Es ist kein WC-Korb, kein Klopapier. Es gibt kein Klopapier. Und vor dem, dass es fließendes Wasser mit Seife überall gab, hat man mit ein bisschen Wasser sich versucht zu reinigen. Aber jene Hand, mit welcher man sich im WC gereinigt hat, war aber immer ein bisschen schmutzig. Und man spricht tatsächlich in der Halacha von Zohar Shetachat Zipponheim. Es war eigentlich schmutzig unter den Nageln. Man hat es deshalb auch kurz gehalten. Und natürlich mit den Jahrhunderten irgendwann fängt man das an, als etwas anderes anzusprechen, als jede Unreinheit, die unter den Nageln zu finden ist. Denn es eigentlich, glaube ich, klar eigentlich mit dem WC verbunden ist. Und heutzutage haben wir reichlich Wasser. Wir haben Klopapier und das Ganze, deshalb hat ein anderer, hat nicht die gleiche Auswirkung. Aber jetzt wird es interessant. Und warum die linke Hand nicht rechte Hand? Weil mit der rechten Hand man die Zeichen macht. Man ist über den Sefer Torah. Sefer Torah ist hier und geht mit der Hand und es ist sehr respektlos. Okay. Jetzt, das heißt, drei Personen stehen dort. Eine ist der, der liest, eine ist der, der die Zeichen macht und eine ist der, der übersetzt. Okay. Der Metargem soll nicht, der Übersetzer soll nicht lauter sein als der, der vorliest. Und jetzt wird es ganz interessant und relevant bis zum heutigen Tag. Bitte?
Sekunde, ich habe die Zeile verloren.
Beim kleinen Chaf. Ena Metargem, das ist die.
Ah ja, Ena Metargem Rashal Hagbiya Kolo Yotermina Kore. Wenn IF Schale Metargem Hagbiya Kolo Keneget Hakore.
Ah, nicht nur darf er nicht lauter sein als der Vorleser, der aus der Torah vorliest, sondern er muss auch eben laut sein.
Er darf auch nicht Zuleser sein.
Aha. Eben. Und was, wenn es nicht anders geht?
Dann soll der liest, seine Stimme runternehmen, ja, damit sie einhellig sind.
Und eine der Dinge, die wir daraus lernen, ist, auch wenn wir das ganze System mit Übersetzungen nicht mehr haben, dass es nicht nur wichtig ist, nicht zu laut zu sein, sondern auch wichtig ist, nicht zu leise zu sein. Einerseits soll man nicht lauter antworten, wie jemand, der die Brachot macht, Baruch Hu Adashem Brach. Aber andererseits soll man die Brachot auch nicht so leise machen, dass es nicht möglich ist, so leise zu sein. So leise. Es muss alles ausgewogen sein. Die Menschen müssen die Brachot laut genug machen, die Menschen müssen antworten laut genug. Es muss nicht so eine große Distanz zwischen den beiden geben. Gut. Das war bisher die Einführung bezüglich der Stimme und der Quelle, woher wir entnehmen, dass es Simun geben soll. Jetzt wollen wir anfangen, die Mishnah zu lernen. Weil bisher war das vor der Mishnah. Jetzt wollen wir die Mishnah lernen. Was ist die erste Halacha, die wir lernen?
Shnayim she'afluke echad.
Nein, in der Mishnah.
Also in der Mishnah? Shlosha she'afluke echad.
Drei. Also die erste Sache, die man in der Mishnah lernt, ist Simun.
Drei machen Simun.
Drei machen Simun. Davor kommt, es gibt so etwas als Simun. Also drei machen Simun. Was ist, wenn es nur zwei sind?
Itmar, Schneim, Sheach, Luke, Achat, Pligi, Raf, Rabbi Yohanan. Also wenn zwei, über die Frage, ob zwei, wenn zwei gemeinsam gegessen haben, gibt es eine Meinungsverschiedenheit zwischen Raf und Rabbi Yohanan. Katamarin Hatzule Samen Mesamenin. Einer sagt, wenn Sie wollen, dann können Sie Simon machen. Vehadamarin Hatzule Samen En Mesamenin. Einer sagt, auch wenn Sie wollen würden, können Sie keinen Simon machen. Also dürfen Sie nicht.
Klar, also es gibt zwei Meinungen, ob es möglich ist, zu zweit einen Simon zu machen.
Wir haben später dann gesehen, dass diskutiert wird, wer ist.
Ja.
Und ich habe mich irgendwie erinnert, dass man eben grundsätzlich nicht sagen kann, Bechadamar. Von vornherein weiß ich nicht.
Sei es denn, man findet einen Beweis anders.
Man findet einen Beweis.
Ja. Also.
Tenan, wir haben gelernt in der Mishnah, Schlosha, She'achlu, Ke'achat, Chayevin, Lesamen. Drei, die gegessen haben, gemeinsam sind verpflichtet, zu Simon zu machen.
Also sind klar drei.
Schlosha, Enschnaim, drei sind nicht zwei, also sollte das klar sein.
Schlosha, Im, ja, ja, das ist das aramäische Im.
Schnaim, La.
Drei, ja, aber Schnaim, no, zwei nicht.
Drei, ja, zwei nicht.
Sag ich mal, nein. Hatam in der Mishnah Chova. Sprechen wir von der Pflicht, Chayavim Lesamen. Aber die Frage, die wir uns hier gestellt haben, wo Rabbi Rav und Rabbi Yochanan andere Meinung sind, ist Reshut, Hacha Reshut. Die Frage ist, ob man darf, nicht ob man muss. Müssen muss man sicher nicht zu zweit. Die Frage ist, ob man darf. Tashma, komm und hör.
Shloshan Shefluke Achat Chayavim Lesamen, in Rashain.
Sie
dürfen sich nicht teilen. Das ist wahrscheinlich irgendeine Bereiter, die man von irgendwo hat.
Ja.
Sie dürfen sich nicht teilen.
Daraus, die Frage ist, was heißt Lichalek? Ja?
Aha. Daraus schließe ich jetzt wieder drei. Jetzt ist es aber nein. Drei sind nicht zwei. Weil wenn sie sich teilen würden, dann bleiben nur zwei über und dann ist schlecht.
Ja. Sag dir mal. Schloscha in. Das gilt bei drei. Drei dürfen sich nicht teilen.
Das ist wieder ein Schneimla. Bei zwei ist das nicht relevant.
Drei, Schochluk, Achat, Chaiwin ist, wenn drei müssen. Mhm. Ja. Wiederum drei ja, zwei nicht. Sag ich mal, ja.
Shani Hatta, nein, hier ist es anders.
Und was ist das Problem? Warum Enrische in Chalek? Also wenn es vier Leute gibt, müssen wir zwei Gruppen machen, warum nicht? Und die Antwort ist, dass Atam. Hatam dort.
Hatam de Kavule hu bechova, denn sie
Meikara,
haben.
Ja.
Meikara, denn sie haben sich von Anfang an zu einem verpflichtenden Simon zusammengesetzt.
Und der Simon zu zweit, wenn er möglich ist, ist er sicher weniger bedeutend als der Simon zu dreit.
Tashma, Hashara, jetzt kommt ein neues Argument. Hashama, Shehaya, Meshamesh, Al Hashnaim.
Es gibt zwei Menschen, die essen, ein Ober bedient sie. Ja?
Ein Shamash, der zwei bedient, wenn er mit ihnen, der isst mit ihnen. Afal Pishelon hat nur Schuld, auch wenn sie nicht eingeladen haben dazu.
Mit zu essen, genau.
Haya Meshamesh al Shlosha.
Das heißt, das ist selbstverständlich. Das ist sehr interessant.
Der soll mitessen, damit sie drei werden.
Ja.
Wenn sie aber drei sind, Hayashemesh al Shlosha, Hare Eze Eino Ochel immerhin, Ela im Kenner Tnulere Schut. Der darf nur mit ihnen mitessen, wenn sie noch dazu einladen, weil sie sind eh drei.
Ja. Aber was ist schlecht, wenn sie zu zweit sind, können sie ja schon Simon machen. Warum soll der Shamash mitessen?
Das Argument ist hier, daraus lernen wir, dass es zu zweit nicht geht.
Genau.
Und jetzt sagt aber die Gemara, ne, Shani Hatta. Der Niche Lehu,
der Mikbar Lehu Bechova.
Denn sie haben es, es ist für sie angenehm, dass sie eine Verpflichtung machen konnten.
Verpflichtet werden ist besser, ist höher, als etwas freiwillig zu machen. Okay, jetzt versuchen wir noch etwas. In der Mishnah heißt es, dass man ist nicht mehr zusammen mit Frauen, mit Dienern oder mit Minderjährigen. Tashma, komm und hör, Nashim ist aber Latzman. Drei Frauen zusammen machen einen Simon. Vavadim ist aber Latzman. Drei Diener zusammen machen auch einen Simon. Nashim, Vavadim und Tanim, wenn es alle drei zusammen gibt, Imra zu Lesamen und sie wollen zusammen einen Simon machen, Enme Samin, das geht nicht. Gemischte Simon geht nicht. Ja? Sag dir mal jetzt so. Es gibt ja ein Bett.
Was tut die Klammer her?
Ich will da. afilu mehr nashi, auch wenn es 100 Frauen gibt, ketrei gavre, dann ist nicht anders wie zwei Männer, die keine Simonpflicht haben. Ja, das heißt jetzt nicht, dass 100 Frauen wie zwei Männer zählen, dass sozusagen eine Frau ist 2% von einem Mann. Das ist nicht, was gemeint ist. Ja?
Also es gemeint, es sind so wie zwei Männer, die keine Simonpflicht haben.
Ja. Und dennoch aber, uktani, nashim mesamnot atzman. Sie können aber Simon machen. Nur, wenn drei Frauen Simon machen können, obwohl sie nicht drei Männer sind, dann heißt das doch, dass zwei Männer auch Simon machen können. Ja? Uktani, nashim mesamnot atzman, sagt die Gemara, nein, du hast nicht verstanden, was Simun ist. Simun ist nicht eine Wertfrage der Person.
Ich habe das Argument hier nicht verstanden. Also, wenn wir sagen, 100 Frauen sind nicht wie zwei Männer.
Sind wie zwei Männer. Das heißt, weniger.
Wie zwei Männer,
das heißt. Das heißt, ungeachtet wie viele Frauen. Oder nur nicht so.
Zwei Männer können Simun machen. Ja, ja
klar. Sagt die Gemara, nein, Shani Atam, die Ike Deot.
Denn es geht um die Gruppen.
Es geht darum, um wie viele Menschen da sind. Weil, was war die Quelle? Kishem Hashem Ekraha Vo Godel Elokeinu. Einer spricht zwei an und sagt, lassen wir tun.
Aha.
Und wenn wir drei Frauen haben, dann haben wir halt drei Menschen.
Was heißt hier das Wort Deot?
Deot heißt. Das ist ein bisschen, wie man sagt, wenn man einen Juden zählt, jeder Jude zwei Meinungen.
Aha.
Ja, oder drei Juden zwei Meinungen.
Also
zwei Juden drei Meinungen. Ja, hier meint man ein Mensch eine Meinung. Das ist, was das heißt. Es hat damit zu tun, ob man einen Austausch haben kann. Eine Person lädt die andere Menschen ein. Ja.
Ich verstehe aber nicht, in welchem Zusammenhang dieses Argument von wegen 100 Frauen sind gleich zwei Männern überhaupt also, Sinn haben könnte.
Ich werde sagen, in welchem Sinn das haben kann, einer der Sinn. Es gibt auch, man muss auch sehen, wie der Gaun aus Vilna das interpretieren würde. Aber ich sage jetzt, die Annahme ist, Frauen dürfen Simon machen, müssen es aber nicht. Und weil sie nicht müssen, sind wir auf der gleichen Stufe, wo Männer nicht müssen. Was heißt bei Männern, sie müssen nicht? Es gibt nur zwei Männer. Und wenn Frauen nicht müssen und dennoch dürfen, warum sollen Männer, die nicht müssen, nicht auch dürfen können? Und die Antwort ist, nein, es hat nicht damit zu tun, es ist nicht, dass eine Frau irgendwie minderwertig ist. Es gibt eine Halacha, drei Männer müssen. Es gibt eine Halacha, drei Frauen dürfen. Aber es hat mit wenigstens drei zu tun, weil wenn man nicht drei hat, dann kann man nicht einer haben, der eine Mehrzahl einlädt zu tun. Und das ist eigentlich, was wir hier haben. Sag mir aber eine Sekunde. Ja, Iachi MSF, schau mal, was später geschrieben ist, in der gleichen Quelle. Nashim Vavadim, Frauen und Diener, im Razul Samen, wenn sie zusammen Simon machen wollen, Enmesamin, dann tun sie das nicht. Amailo, warum nicht? Du sagst, dass das Problem ist, dass du musst genug Meinungen haben, genug denkende Menschen. Vaike Deot, es gibt auch verschiedene, dann gibt es einen Diener mit zwei Frauen oder eine Frau mit zwei Dienern. Warum nicht? Sei dir Marat, du verstehst nicht, das hat nichts. Der Grund, dass Frauen mit Männern keinen gemeinsamen Simon machen, ist nicht, weil sie keine Meinung haben. Der Grund, dass Frauen mit Dienern keinen Simon machen, ist nicht, weil jemand dort keine Meinung hat, sondern Shani hat nämlich um Brizute. Es wird als Brizut, als.
Unschicklich.
Als was?
Unschicklich.
Unschicklich betrachtet, dass drei Menschen verschiedenes Geschlechtes zusammen. Eine derart enge Gruppe bilden, dass sie zusammen Simon machen, ja?
Was ist denn mit den Minderjährigen? Warum können die Minderjährigen dann nicht bei den Frauen oder bei den Sklaven oder bei wem auch immer dabei sein?
Hab ich gesagt, dass sie dabei sein können? Wir lassen die Minderjährigen derzeit raus.
Naja, aber wir haben ja die ganze Zeit gesagt, dass die quasi Minderjährigen bei Minderjährigen, Frauen bei Frauen.
Ja, die Minderjährigen lassen wir derzeit raus.
Okay.
Wir werden die Minderjährigen betrachten. Die Minderjährigen ist eine Geschichte für sich. Aber was für uns wichtig ist, ist, die Frauen werden weder mit Männer, die Diener sind, noch mit Männern, die keine Diener sind, zusammen so eng eine Gruppe bilden, dass sie zusammen Simon machen. Ich muss jetzt zum nächsten Termin gehen, wir sind jetzt ein paar Minuten über die Zeit. Was ich hier betonen möchte, ist Folgendes. Und was ist jetzt, wenn doch eine Frau und zwei Männer oder ein Mann und zwei Frauen zusammen gegessen haben? Was bringt mir die Halacha, die sagt, dass man kein Simon zusammen machen kann. Die saßen schon zusammen. Ich glaube Folgendes. Es gibt eine Halacha, die sagt, wenn ich es ja schon lassen, was wir stehen, ja, es gibt, man darf keinen von einem Nichtjuden gekochten Speisen essen, auch wenn sie ganz koschere Zutaten haben. Die koscheren Gefäße gekocht wurden. Sobald ein Nichtjude es gekocht hat, es gibt einige Ausnahmen normalerweise, hört es auf, koscher zu sein. Aber, so sagen wir schon, also, sollte ein Jude das Feuer angemacht haben, das heißt einfach beim Gas so gemacht haben, oder sagen es war, dem sollte ein Jude einmal gerührt haben, oder das Essen auf dem Feuer gelegt haben, ja, was für Aschkenasen sicher gut ist, dann ist plötzlich erlaubt. Das verstehe ich nicht. Denn das Problem ist, dass ich Sympathie haben werde für den Nichtjuden, dass wir zu nahe zueinander kommen. Das bringt mir, dass ich das Feuer anmachen kann. Ja, es ist noch immer, was der Nichtjude für mich vorbereitet hat. Das gleiche haben wir bei Wein. Wein, der von einem Nichtjuden angefasst wurde, wenn er kein Mavushal-Wein ist, hört auf, koscher zu sein. Wenn der Wein aber Mavushal ist, dann darf man anfassen. Und was ist die große Differenz zwischen Wein, der Mavushal ist oder nicht? Ja, man kann darüber viel reden, aber ich versuche das jetzt in ganz einfachen Linien zu machen. Und die Antwort ist, dass manchmal es reicht, dass die Halacha uns an etwas erinnert. Es ist eine symbolische Erinnerung. Die symbolische Erinnerung an sich reicht, um zu sagen, halt, so weit geht er nicht weiter. Und das Gleiche gilt auch dann beim Simon. Das ist mein Vorschlag. So, Burkhard,
danke.
Ja. Ja.